Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen und Gottes Segen wünschen. Ja, ich dachte danach, bin schon seit über 20 Jahren in Ankum und dass ich so am Sonntag irgendwo anders hingefahren bin, kann ich mich jetzt so nicht erinnern. Es sei denn ein Urlaub irgendwo, aber dass ich andere Gemeinde besucht habe, ist noch nie der Fall gewesen. Eigentlich bin ich das erste Mal hier. Ja. Ja, mein Gedanke heute über eine Sache nachzudenken, wie begegne ich Jesus Christus? Wir begegnen ja Jesus Christus in dem, dass wir mit dem Wort konfrontiert werden. Wir sehen ja Jesus Christus nicht persönlich vor Augen, aber durch das Wort haben wir die Möglichkeit, mit Gott zu begegnen. Und so habe ich mir die Gedanken gemacht über dem, wie begegnen Menschen Gott. Und das habe ich da aus der Schrift an einige Stellen herausgenommen. Da finden wir verschiedene Reaktionen, wie Menschen reagieren, wenn Gott in ihre Gegenwart kommt. Entweder sie anspricht oder irgendwie sie mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. Wie reagiert der Mensch darauf? Zuerst möchte ich unseren Blick nach Israel wenden, wo es in Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 13 geschrieben steht: Dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Es ist eine Begebenheit, wo Jesus wirklich triumphierend begrüßt wird. Und den Hintergrund erkennen wir. Es war vorher, Jesus hatte einen Mann aus den Toten auferweckt, der schon über 4 Tage tot war, den Lazarus. Und das hat so eine tiefe Spur hinterlassen im Volke, so dass sie wenige Tage später, wo Jesus in Jerusalem hineinkommt, ihn mit Palmzweigen begrüßen, ihn als König begrüßen, mit Freuden begrüßen. Da sehen wir einmal, wie das Volk ihn damals begrüßte oder begegnete. Und dann kurz Zeit später lesen wir in Matthäus Kapitel 27, Vers 23, von der Begebenheit, wo die Obrigkeit, wie sie Jesus begegnen. Matthäus 27, Vers 23, da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Totale Gegensätze. Die einen begrüßen Jesus und die anderen schreien: Kreuzige ihn. Nachher später, nach der Auferstehung Jesu, sehen wir auch die Reaktion der Menschen, wie sie auf das Wort Gottes oder auf Christus reagieren. In Apostelgeschichte 2, Vers 37, da heißt es: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Das Wort hat sie getroffen. Und sie haben sich vor Gott die Frage gestellt, oder vor Petrus: Was sollen wir tun? Eine gute Frage. Richtige Frage in dieser Situation. Was sollen wir tun, um dieses Problem zu lösen? Sie haben sich viel Schuld auf sich geladen. Und sie fragen sich: Was sollen wir tun? Und Petrus gibt ihnen den Rat, dass sie Christus aufnehmen und Vergebung bitten, sich taufen lassen. Aber dann lesen wir etwas später wieder die andere Menschengruppe, die das Wort Gottes wieder trifft. Und die Ausdrucksweise ist ähnlich. Wir lesen in Apostelgeschichte 27, Vers 37, wie ich vorher gelesen habe: Drang es ihnen durchs Herz. Und dann in Apostelgeschichte 7, Vers 54, schnitt es ihnen ins Herz. Vielleicht hat das Schneiden und Drängen noch eine Bedeutung, aber in diesem Fall ist es aber so, die Ausdrucksweise in Luther ist es gleich, bei den beiden Stellen, aber in der Schlachter ist ein Unterschied drin. Aber die Reaktion, da heißt es, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Es war Stephanus, der vor der Obrigkeit ein Zeugnis hinterlassen hat, wo er falsch beschuldigt wurde, dass er gegen Gott und gegen den Tempel gesprochen hätte. Und so hat er die ganze Geschichte Israels erwähnt und das Volk Israel alles aufgedeckt. Und am Ende sagt er, ihr seid ungehorsam. Ihr seid dem Geist Gottes nicht gehorsam gewesen. Und dann heißt es, schnitt es ihnen ins Herz. Es traf sie auch, es sprach sie an. Aber sie reagierten mit Zorn, mit Ablehnung, mit Abwehr und mit Hass gegenüber denen, der ihnen die Wahrheit gesprochen hat. Wie begegnen wir Christus? In Hebräerbrief Kapitel 2 finden wir auch so einige Aussagen, die in dieser Hinsicht für uns sehr wichtig sind. Von Verse 1 bis 4 lesen wir, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort, und mit dem Engel gesprochene Wort meinte das alte testamentliche Wort Gottes, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung, jeden Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen, Wundern, mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und er stellt praktisch in diesem Text gegenüber das alte testamentliche Botschaft vom und wie Gott damals reagierte und den Menschen, die ungehorsam waren, vergalt. Oder entsprechend sie strafte. Und dann stellt er uns die neue Botschaft, die alte Botschaft verglichen, wurde von Engeln übermittelt. Der Übermittler war etwas geringer. Neue Testament ist vom Herrn selber übermittelt worden. Nicht nur das, Jesus Christus ist selber gekommen, gestorben für unsere Schuld. Umso mehr ist die Verantwortung, wenn damals im Alten Testament schon die Leute, die verantworten müssten vor dem Gesetz, weil es von Geringeren übermittelt wurde, so sagt er, haben wir jetzt noch eine viel größere Verantwortung vor Gott, weil es vom Herrn selber übermittelt wurde, das Wort Gottes. In diesem Zusammenhang möchte ich nachdenken an den eine besondere Begebenheit im Alten Testament, im Buch Daniel. Da sehen wir für mich eine schöne Geschichte, wie ein Mann Gott begegnet. Und vielleicht ist das ein Bild von uns oder manch ein von uns, wie wir auch Gott immer näher und näher kommen. Und das ist der König Nebukadnezar. Wir wissen, dass Gott durch die Schrift mehrfach geredet hat. Die erste Begebenheit, wo Gott zu dem König gesprochen hat, war die Traumdeutung. Ich möchte da auf die Traumdeutung jetzt nicht näher eingehen. Es ist viel Text und viel Stoff. Aber als Daniel diese komplizierte Sache geklärt hat und Gott es Daniel offenbart hat und Daniel es ausgelegt hat, den Traum, den der König geträumt hat, dann bricht der König sozusagen vor Staunen vor Daniel zusammen und er spricht Folgendes in Daniel 2, Vers 47. Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Erstaunt über das, dass Daniel das offenbaren konnte und dass der Gott ein Offenbarer der Geheimnisse ist. Und Gott hat ja dem König den Traum gegeben und dem König ja auch, damit er nicht, er suchte ja eigentlich, damit sie ihn nicht belügen durch die Deutung des Traumes, und dann wollte er haben, dass er eigentlich den Traum noch erzählen sollte und dann Deutung, weil den Traum wusste ja keiner nicht, außer der König selber, und dann hat Gott dem Daniel das offenbart. Und dann lesen wir, wenn wir jetzt ganz genau darauf achten, sagt der König, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott aller Götter. Er sagt, euer Gott ist der Gott aller Götter, aber nicht meiner. Und dadurch offenbart er eigentlich, er hat es erkannt, dass der Gott, euer Gott, der Größte ist. Er offenbart aus, er ist, in diesem ist er Größte. Aber seine Beziehung ist noch nicht mit Gott. Er trennt sich noch. Er anerkennt es, die Größe Gottes, aber persönlich, nein, ich noch nicht, ich halte Abstand. Eine weitere Begebenheit lesen wir auch gerade mit demselben König in Kapitel 3, wo es um die drei Freunde geht, wo die in den Feuerofen geworfen werden, weil sie nicht das Bild des Königs anbeten wollten, was der König da herstellen ließ, ein Riesenbild. Und die drei Freunde, die wollten ihn nicht anbeten, und am Ende hat Gott diese drei Freunde bewahrt. Sie wurden in den Feuerofen geworfen. Die Männer, die sie hineingeworfen haben, die wurden von dem Feuer so verbrannt, dass sie sofort starben. Aber die drei Freunde Daniels, die auf Gott vertrauten, gingen mitten im Feuer, und der König sah noch einen vierten, dem Sohn des Menschen gleich. Und er war so überwältigt von dem Ereignis, und da lesen wir in Vers 29, und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkerschaften und Sprachen von dem Gott, Schadrachs und Meschochs und Abednegos, leichtig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Auch hier sagt er in dritter Person, ist so überwältigt von der Größe, von der Kraft Gottes, dass Gott die drei Männer da aus dem Ofen herausholt und dass nicht mal Brandgeruch an ihnen. Es ist offensichtlich ein Wunder. Und desgleichen ist mir nicht bekannt, dass sowas irgendwo Ähnliches geschehen ist. Und doch, auch hier anerkennt er es sehr hoch, dass sowas geschehen ist, aber er ist immer noch im Abstand. Er hat Christus oder Gott noch nicht anerkannt als seinen persönlichen Gott. Und dann erfährt Nebukadnezar eine dritte Anrede, die Gott zu ihm spricht, und es sieht danach aus, dass Gott diesen Mann zu sich ziehen wollte. Er hat zu ihm gesprochen, einmal, zweimal und zum dritten Mal eine so eine harte Rede, was ich keinem nicht wünsche. Aber was hier vorgeht, der König, der wird vorher gewarnt, durch einen Traum wieder, den Daniel wieder erklärt und deutet, und ein Jahr später geschieht es mit dem König, dass er wahnsinnig wird. Und einige Zeit, wie ein Tier sich auf dem Feld aufhält, Gras frisst, und es ist unmenschlich, was mit ihm passiert. Sein Verstand hat ihn verlassen und Gott hat gesagt, bis ihr erkennt, dass ich der Herr Könige einsetze und wie er will, also wie Gott es will. Praktisch sollte er Gott als seinen Gott erkennen. Und das geschieht dann auch zur Ehre Gottes. Und am Ende, als das alles, was er wieder zu sich gekommen ist, wieder als König eingesetzt wurde, heißt es dann in Kapitel 4, Vers 34, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind recht. Wer aber hochmütig wandelt, dem kann er demütigen. Hier sehen wir nicht mehr, den werde ich bestrafen, der diesen Gott verachtet. Da sehen wir auch nicht mehr, dass es ein großer Gott ist. Das spricht er nicht. Hier ist persönlich. Eine persönliche Beziehung. Ich lobe aus einer ersten Perspektive. Ich lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Und er anerkennt das rechte Handeln Gottes. Obwohl es so schwer und so hart ihn getroffen hat, er sagt, du hast recht getan. Du hast gut getan. Und sind gerecht. Wer aber hochmütig ist, den kann er demütigen. Diese Erfahrung hat der König gemacht. Und ich denke, deshalb wird er auch in den Zeichen, in den verschiedenen Bildern in Daniel auch als goldene Haupt bezeichnet. Das war ein König, der Gott suchte und den Gott fand. Oder man kann es auch andersrum sagen, den Gott gesucht hat und Gott hat ihn gefunden. Und das ist die Gnade, wie begegnen wir Gott. Oft ist es so, dass wir Vorbehalte haben, wir halten Abstand. Wir sind vielleicht auch bereit zu kämpfen für Gott, aber persönliche Beziehung, persönlich unser Leben Gott anzuvertrauen, da halten wir noch Abstand. Aber hier in Daniel sehen wir, der König gibt seinen Widerstand auf. Er anerkennt den Gott Israels als seinen persönlichen Gott. Deshalb mache ich diese Geschichte sehr, weil es schön die Situation abbildet, wie wir Menschen oft durch verschiedene Kämpfe, durch verschiedene Nöte hindurch zu Christus finden und dann an Christus festhalten, nicht mehr loslassen möchten. So gibt es aber leider auch andere Fälle, wo Menschen leider das Evangelium hören, aber auch ablehnen. Und das sehen wir von Felix zum Beispiel, der einer der Männer war, der damals auch den Paulus richten sollte zur Zeit seines Wirkens. In der Apostelgeschichte Kapitel 24, Verse 24 bis 25, da lesen wir: Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Judin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit oder dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Er sagte, erschrocken durch das Wort was das Wort für einen Anspruch an uns stellt. Und dann plötzlich, nein, jetzt nicht, später, irgendwann später, ich trete noch nicht. Wenn mir die Zeit passt, dann komme ich. Aber leider finden wir keine Erwähnung mehr in der Schrift von diesem Felix. Es ist eher eine Andeutung darauf hin, dass er nie zu Christus gefunden hat. Und so können wir einige Stellen der Schrift untersuchen in dieser Hinsicht, wie begegneten Menschen Christus und sein Wort. Wie haben sie darauf reagiert? Man merkt, es trennt. Entweder geht man zu Christus oder man verlässt und geht den Weg dieser Welt. Man ist nicht bereit, den Willen Gottes zu leben. Das Wort in Matthäus 12, Vers 50 sagt, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer so Christus aufgenommen hat, wie dieser Nebukadnezar, in persönlichen Beziehung eingetreten ist, der hat eine Beziehung, wie hier Jesus es damals schon angedeutet hat, wo er noch auf Erden war. Er sagt, er ist mir Bruder, Schwester und Mutter. So eine enge Beziehung, dass wir mit ihm sprechen können. Vertrauter als noch mit manch einem Menschen auf dieser Erde. Können wir mit ihm sprechen und er stärkt, er ermutigt, gibt wieder neue Kraft und Mut zu wirken, zu dienen, zu arbeiten. Aber der Herr spricht in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Das ist nicht einfach. Besonders wenn man leid geprüft ist, es aus der Hand Gottes anzunehmen und Ja zu sagen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Deshalb ruft doch der Herr Jesus in Offenbarung auch zu uns in Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn da durstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Jesus, wir kommen zu dir und danke dir für deine Gnade, die du schenkst. Wir danken dir für dein Wort, dass wir daran sehen, deine Größe und deine Güte und deine Barmherzigkeit und wie du oft Menschen begegnest. Und wir stehen oft auch selber in dieser Situation, dass wir vor dir stehen und Entscheidungen treffen müssen. Danke für die Gnade. Danke für die Barmherzigkeit. Danke für deine Güte. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Gepriesen seist du auch für diese Stunde, wo wir wieder vor dir treten dürfen. Und schenk Gnade, dass wir unser Herz voll und ganz dir anvertrauen, unser Leben in deinen Händen anvertrauen und dir anbefehlen. Und segne auch die Gemeinde hier. Segne uns auch weiterhin, auch im Dienste, auch in allen Arbeiten, was wir zu tun haben vor dir. Schenk Gnade und Segen dazu. Und wir befehlen uns auch weiterhin in deine Hände. Amen.